Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, du bist zurück aus dem Urlaub?
Ja, ich habe noch die gute Woche auf Mallorca mitgenommen.
Ah, ja, da war ja so ein Sturmregenwetter.
Ja. Ja, aber erst als ich wieder weg war zum Glück.
Okay, dann bist du ja rechtzeitig und pünktlich wieder zurück zur Aufnahme einer neuen Folge.
So ist es.
Hast du noch, bevor du mit deiner Geschichte startest, was für uns noch extra?
Ja, ich habe ein Update. Ich starte aber mal ganz kurz damit, dass wir uns sehr gefreut haben in der letzten Woche, weil wir einige E-Mails bekommen haben mit ganz tollem Feedback zum einen, aber auch mit Ideen für neue Fälle.
Ja, und dabei ist mir aufgefallen, Tanja, von unseren Zuhörern, dass da viele bei waren, wo es um Fälle geht mit kleinen Kindern,
die sind halt
ermordet worden sind oder zu Tode gekommen sind durch einen Elternteil oder generell verschwunden, aber immer ganz kleine Kinder. Ja. Und da war ja aktuell auch in Berlin gerade ein Fall, dass das Kind ja Gott sei Dank nicht zu Tode gekommen, aber da hat die Mutter ja ihr 21 Monate altes Kind in einen Katzenkorb getan und aus dem dritten Stock aus dem Fenster geworfen. Hast du davon auch gehört?
Davon habe ich gehört, ja.
Hat Gott sei Dank überlebt, weil das abgebremst wurde in Büschen.
Ja.
Aber hätte ja auch anders ausgehen können.
Ja, auf jeden Fall lesen wir natürlich immer alle eure Mails und prüfen und recherchieren dann zu den Fällen und treffen dann immer eine Auswahl und schauen einfach, welcher Fall es dann tatsächlich hier bei uns in eine Folge schafft.
Ja, super. Ja, Tanja.
Ich habe noch ein Update,
bevor
du schon weitersprichst. Ich habe ja letztens schon kurz zu Amanda Knox was gesagt, die zu dem Zeitpunkt, als ich davon erzählt hatte, gerade wegen Verleumdung angeklagt worden war in Italien. Kurz zur Erinnerung, 2007 war sie beschuldigt worden, ihre Zimmernachbarin getötet zu haben, wurde allerdings freigesprochen, hatte aber zu dem Zeitpunkt einen befreundeten Barmann des Mordes beschuldigt, obwohl sie wusste, dass er unschuldig ist. Und jetzt wurde sie genau deswegen verklagt und jetzt wurde ganz aktuell das Urteil gesprochen und sie ist tatsächlich schuldig gesprochen worden wegen Verleumdung und zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings hat sie diese Strafe quasi schon verbüßt, weil sie ja 2007 sehr lang im Gefängnis saß, musste also jetzt nicht mehr ins Gefängnis, war aber sehr bestürzt darüber, dass sie jetzt schuldig gesprochen wurde.
Pro forma, muss man ja sagen dann.
Im Grunde ja, aber wird gegebenenfalls nochmal dagegen vorgehen.
Gut, Tanja, ich glaube, du bist heute auch dran, anzufangen mit der ersten Geschichte.
Ja, ich mache dann direkt mal weiter und wir gehen heute nach Thailand. Ich bin da noch so ein bisschen, ich habe in letzter Zeit ja die ein oder andere Geschichte mal gehabt, wo Morde im Urlaub passiert sind.
Ja.
Und wir gehen auf die Insel Koh Tao.
Und da war ich sogar schon.
Da warst du schon. Mhm. Und ich zitiere mal einen der vermeintlichen Täter, den Tsa Lin. Ich bin ein unschuldiger Mann. Ich weiß nichts über die Morde. Ich verschwende meine Lebenszeit im Gefängnis. Das sagt er bis heute. Und keiner weiß so 100%, was in der Nacht vom 15.09.2014 passiert ist.
Und seitdem ist er im Gefängnis.
Seitdem ist er im Gefängnis und nicht nur er.
Und diese Gefängnisse in Thailand, das sind noch richtige Gefängnisse.
Ja, das
also
kann
die,
ich mir vorstellen.
Da hat man wirklich noch, da verbüßt man wirklich noch eine Strafe.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Da sind man teilweise mit 60, 70 Leuten in einem Raum.
Unfassbar.
Ja.
Wenn man sich vorstellt, dass man unschuldig im Gefängnis sitzt,
das also kommt dann noch
grausam.
Ist der denn unschuldig?
Das ist die Frage.
Ja.
Vielleicht können wir uns am Ende ein Urteil bilden. Tsa Lin ist auf jeden Fall 2012 aus Myanmar nach Thailand gekommen. Da war er gerade mal 18 Jahre alt und er wollte Geld verdienen für seine Familie. Und ihn verschlägt es dann nach Koh Tao, eine, das weißt du ja nun, wirklich wunderschöne Insel mit weißen Stränden, schönen Buchten. Ein richtiges Urlaubsparadies.
Als ich da war, das war, glaube ich, 2014, da war wirklich der Tourismus da noch gar nicht so richtig angekommen.
Ja.
Jetzt fand ich aber auch teilweise ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, wenn man in Thailand Urlaub macht, die sind super gut organisiert. Also wenn man da irgendwas bucht oder so. Und wenn du morgens halt um 9 da sein sollst, dann bist du um 9 auch da. Und da, wo du hinkommen sollst, da kommst du auch an. Also ist alles super gut organisiert. Das mal am Rande.
Ja, aber dann warst du ja in dem Jahr der Morde sogar da.
Oh Gott.
Ein bisschen gruselig.
Ja.
Ja, und du hast ja gerade gesagt, das ist gar keine so touristische Insel im Grunde gewesen.
Zu dem Zeitpunkt.
Zu dem Zeitpunkt, genau. Die Insel hat auch nur 7000 Einwohner, aber im Vergleich, es kommen trotzdem im Jahr circa 1 Million Touristen auf die Insel. Und Zar wohnt dann in einer Arbeitersiedlung mit 5 Männern zusammen, weil er sich nicht mehr leisten kann, und arbeitet in einer Bar, wo er dann Wai Fio kennenlernt, der ebenfalls aus Myanmar stammt und ebenfalls 18 Jahre alt ist und aus demselben Grund wie er eben dort. Und die beiden freunden sich dann an. Am 14.09. beschließen beide, an den Strand zu gehen. Zar nimmt seine Gitarre mit und sie setzen sich dahin und singen einheimische Lieder und haben auch noch ihren Freund Mau Mau mit dabei, der sich im Laufe des Abends das Motorrad von Zar ausleiht, um zu seiner Freundin zu fahren. Nach circa 2 Stunden ist er immer noch nicht zurück und die beiden beschließen, zu ihm nach Hause zu gehen. Vorher machen sie noch einen kurzen Abstecher ins Meer zur Abkühlung. Und als sie bei Mau Mau ankommen, ist er nicht da, aber die Tür ist offen und beide legen sich einfach zum Schlafen in seine Wohnung. 4 Stunden später werden 2 Leichen gefunden, wenige Meter von dem Ort, wo gerade noch die 3 Freunde zusammen gesungen und Gitarre gespielt haben. David Miller treibt in einer Bucht, nackt bis auf eine Socke an seinem linken Fuß. Sein Körper ist übersät von Stichwunden. Hannah Witheridge liegt ein kleines Stück weiter weg. Ihr Gesicht ist komplett zertrümmert. Ihr Slip ist heruntergerissen.
Das waren logischerweise Touristen?
Beide sind Touristen und kamen aus UK und waren am 25.08. völlig unabhängig voneinander auf der Insel angekommen. Sie mit 3 Freunden, er mit 2 Freunden. Und beide waren unabhängig voneinander eben unterwegs gewesen, haben sich aber im selben Hotel eingebucht und dort kennengelernt. Am Abend des 14. sind sie mit ihren Freunden auf einer Party in einer Bar und gegen ca. 1 Uhr morgens verlassen die beiden aber gemeinsam diese Bar. Neben den Leichen findet die Polizei eine blutige Gartenhacke, 3 Zigarettenstummel, eine Plastiktüte, einen rechten Flipflop und ein benutztes Kondom. Später findet man heraus, dass beide mit einem stumpfen Gegenstand mehrfach geschlagen wurden. Miller ist letztendlich ertrunken. Heather wurde vermutlich, nachdem sie bewusstlos war, vergewaltigt. Sie hatte eine Bisswunde an der rechten Brust, anale Verletzungen und wurde dann eben vermutlich zu Tode geschlagen.
Was sie hoffentlich nicht mehr mitbekommen hat.
Genau, das kann man ihr nur wünschen.
Ja, aber jedenfalls sind ja viele DNA-Spuren da.
Im Grunde müsste man meinen, es sind viele DNA-Spuren da, genau. Von ihrer Kleidung wurden aber keine DNA-Spuren gesichert. Und jetzt haben wir den Fall, den wir auch bei meinen anderen Urlaubsgeschichten schon hatten. Die Polizei steht extrem unter Druck, schnell einen Täter zu finden, weil sonst eben der Tourismus einbricht. Mhm. Und unter diesem Druck passieren der Polizei eben, ich will das mal so sagen, aus meiner Sicht, ganz grobe Fehler. Oder vielleicht wird auch was vertuscht. Die Polizei legt auf jeden Fall als allererstes mal fest, verdächtigt wird definitiv kein Thailänder. Denn, so sagen sie, Thailänder würden sowas einfach nicht machen. Sie nehmen also 200 DNA-Proben von Touristen sowie Einwanderern. Überall am Strand gibt es Überwachungskameras. Jetzt müsste man meinen, der Fall ist schnell geklärt. Fast keine der Überwachungskameras hat laut Polizei aufgezeichnet, genau in der Nacht. Es gibt nur eine Sequenz, die 3 Freunde zeigt. Wir wissen welche. Und man sieht in einer Sequenz einen Mann, der ein paar Mal von dem Strand zu einem Kiosk läuft. Er wird der Running Man genannt. Über diese Sequenz finden sie letztendlich die 3 Verdächtigen und kommen zu dem Schluss, dass der Y der Running Man sein muss. Und es dauert auch nicht lange, da bekommen sie ein Geständnis von Zar und von Y. Dazu kommt, dass es eine DNA-Übereinstimmung gibt mit den Spermaspuren am Tatort. Und angeblich wird in Zars Wohnung das Handy von Miller gefunden. Direkt am Tag nach dem Geständnis wird ein alter Brauch in Thailand vollzogen. Und zwar direkt an dem Strand, wo die Leichen gefunden wurden, wird quasi wie eine kleine Bühne aufgebaut. Und vor der Presse und vielen Zuschauern müssen die beiden das Verbrechen quasi nachstellen. Und das ist wohl recht üblich in Thailand. Und als Motiv geben sie an, sie hätten das Paar beobachtet, wie die beiden sich näher gekommen sind. Das hätte sie erregt und daraufhin haben sie eben beschlossen, die Heather zu vergewaltigen und es ist dann zu den beiden Morden gekommen. Heiligabend 2015 werden beide schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt durch die Giftspritze. Und das Tragische ist, das ist dann ja über ein Jahr nach dem Mord, 3 Wochen nach ihrem Geständnis, haben beide ihr Geständnis zurückgenommen. Sie sind an die Presse gegangen und haben gesagt, dass sie gefoltert worden und dass die Polizei ihnen eine Pistole an den Kopf gehalten hat und gesagt hat, entweder ihr gesteht oder ihr werdet jetzt erschossen und niemand wird jemals davon erfahren.
Tja, was stimmt da jetzt, ne?
Wir kommen zu der DNA. Sehr untypisch in Thailand im Vergleich zu anderen Ländern ist, die Polizei hat die DNA-Probe genommen und diese auch ausgewertet. Normalerweise machen das 2 unterschiedliche Stellen. Im Prozess hat die Verteidigung darauf bestanden, dass die DNA-Proben nochmal getestet werden. Das ist nicht mehr möglich gewesen. Angeblich waren die Proben nicht mehr verwertbar und somit konnte man nur mit der ersten Probe, die ja nun angezweifelt wurde, arbeiten. Sonst wurde nirgendwo DNA gefunden, beispielsweise auch nicht an der blutigen Gartenhacke. Man ist sich eigentlich auf der Insel einig, die Morde hat der Sohn eines reichen Thai-Barbesitzers begangen und dieser reiche Barbesitzer hat eben die Polizei angeblich geschmiert. Das heißt, man ist sich sicher, dass der Running Man, den man auf dem einen Video sieht, eben dieser besagte Sohn ist. Das ist wie so ein offenes Geheimnis auf der Insel. Mhm. Am 14.08.2020 gab es zumindest eine gute Nachricht für die beiden. Und zwar hat der König die Todesstrafe umgewandelt in eine lebenslange Strafe. Allerdings, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und der Fall an sich kommt nicht weiter, weil worauf sollen sie sich stützen? Sie wurden ja wegen der DNA-Spuren verurteilt und die können sie nicht widerlegen. Und seitdem wird die Insel Koh Tao die Todesinsel genannt. Seit 2014 sind dort 8 Touristen auf mysteriöse Art und Weise gestorben mit ungeklärter Todesursache. Und es ist bekannt, dass dort mafiöse Zustände herrschen. Und wenn du jetzt mal die Insel googelst, das hast du ja damals vermutlich noch nicht gemacht, aber wenn du sie heute googelst, dann findest du ganz, ganz viele Foreneinträge, wo Touristen fragen, ist das sicher da? Ich habe gehört, dass da Touristen andauernd sterben und verschwinden.
Ich würde da jetzt auch nicht mehr hinfahren.
Nee, nach dem Fall finde ich auch. Und wie gesagt, 8 weitere Touristen,
ja,
die eben seit 2014 auf mysteriöse Art und Weise verstorben sind.
Sowas beeinflusst auch. Ganz ehrlich, also ja. Ich hatte es damals auch, wo ich nach Miami gefahren bin, da waren ja auch dann immer so Morde an Touristen oft. Mhm. Und dann haben sie es nachher verändert, dass man halt den Strand finden konnte. Man musste vom Flughafen, ist man, wenn man vorher abgebogen ist, in ein,
an so ein gefährliches Viertel gekommen.
Dann. Genau, genau. Und das haben die dann halt mit so einer Sonne verändert. Aha. Dass man musste dann immer Richtung Sonne fahren, dann bist du da nicht in dieses Viertel reingefahren. Ah, ja. Aber das war auch so ein Beispiel, wo der Tourismus nach Florida sehr doll eingebrochen war. Das war 2009.
Ja.
Schon lange her.
Ja,
ja, spannender Fall gewesen. Und
im Grunde kein Cold Case, aber irgendwie auch
irgendwie nicht ganz geklärt. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt was komplett anderes. Das ist ja manchmal, treffen wir ja so ein bisschen Ähnlichkeiten, so aus Versehen. Aber diesmal nun überhaupt nicht, weil heute habe ich eine Story von einer ungarischen Gräfin, die scheinbar eine kranke Sadistin war. Obendrein wollte sie auch nicht altern und das wurden viele Menschen zum Verhängnis. Mhm. Und so Stories mit Prinzessinnen fangen ja eigentlich mit Es war einmal an. Mhm. Aber das würde das dann eben noch als Märchen behandeln. Und das war es aber leider nicht. Elisabeth stammte aus einer bekannten, heldenhaften Familie. Die Báthoris gehörten zu den mächtigsten und reichsten Adelsgeschlechtern von Ungarn. Elisabeths Onkel war König von Polen, ihr Bruder der Fürst von Transsilvanien.
Oh.
Da muss man mal gleich so ein bisschen an Dracula denken.
Auf jeden Fall.
Somit kann man sich vorstellen, was für ein goldener Weg ihr vorbestimmt war. Wir steigen mal zu ihrem 11. Geburtstag in ihr Leben ein. Denn nur kurz nach ihrem Geburtstag engagierten Elisabeths Eltern ihre Verlobung mit Franz Nadasti. Da war sie gerade mal 11, wie gesagt, und Franz 15 Jahre alt. 4 Jahre später, 1575, da wissen wir nun auch, zu welcher Zeit diese barbarische Story spielt, klingelten die Hochzeitsglocken. Ihr Mann war ein brutaler Typ. In der Ehe vergewaltigte er Elisabeth, wenn sie nicht spurte. Es wurde besser, als ihr Mann in den Krieg gegen das Osmanische Reich zog. Wegen seines besonders grausamen Vorgehens beim Töten und seiner schwarzen Haarpracht nannten ihn seine Feinde bald den Schwarzen Ritter. Und während er also auf dem Schlachtfeld seine Gewaltfantasien auslebte, organisierte Elisabeth Haushalt und Geschäft. Auf der Burg Chastische fühlte sie sich am wohlsten. Franz hatte ihr das Anwesen zur Hochzeit geschenkt. Liebevoll kümmerte sich Elisabeth um ihre Kinder. Ja, sie hatten gemeinsam Kinder, wovon 2 im frühen Alter starben. Franz starb 1604 an einer Krankheit, dann veränderte sich Elisabeth immer mehr. Schon mit 20 Jahren hegte sie eine Faszination für die schwarze Magie. Dazu gesellten sich schon bald Anwandlungen sadistischer Gewalt. Ihre erste Tat lag darin, dass sie ihren Diener, weil er zu viel geredet hat, den Mund zugenäht hat. Richtig schlimm wurde es, als Elisabeth ein Problem mit dem Älterwerden bekam. Sie wollte unbedingt die Zeit anhalten, für immer jung bleiben. Verzweifelt sucht sie nach einer Lösung. Und eines Tages zog ihr Dienstmädchen beim Kämmen zu fest an ihren Haaren. Die Gräfin schlug ihr daraufhin so fest mit der Bürste und nicht mit der Rückseite der Bürste ins Gesicht, sodass Blut auf Elisabeths Arm spritzte. Als sie es entfernte, fiel ihr auf, dass ihre Haut an dieser Stelle auf einmal wieder jung und frisch war. Hm. Jedenfalls hat sie sich das eingebildet. Ja. Nach diesem Ergebnis verfiel sie in einem Wahn. Sie verlangte nach dem Blut von jungen Mädchen, um sich darin zu baden. Ihre perversen Taten erreichten einen neuen Höhepunkt. Elisabeth fing an, ihre Angestellten streng zu kontrollieren. Bei den kleinsten Fehlern wurde sie mit harten Strafen zurechtgewiesen. Wenn etwa die Wäsche nicht faltenfrei zusammengelegt war, rastete die, jetzt würde ich sagen, Psychopathin schon aus. Sie schnappte sich zum Beispiel ein heißes Bügeleisen und drückte es dem Dienstmädchen an den Hals. Wer während der Arbeit zu viel plauderte, dem wurden die Mundwinkel so weit auseinandergezogen, bis das Fleisch einriss. Irgendwann reichte ihr diese Art der Quälerei nicht mehr aus. In einer geheimen Kammer folterte die Blutgräfin, wie man sie später nannte, die jungen Mädchen zu Tode. Sie schlug mit einer Eisenstange zu, überschüttete sie mit kochendem Wasser und wälzte sie in Brennnesseln, riss mit einer Zange Fleischstücke aus dem Körper. Oder sie übergoss die Dienstmädchen mit Honig und lieferte sie dem Bienenschwarm aus.
Oh Gott.
Im Winter wurden Opfer im Freien nackt bei eisiger Kälte gefesselt und mit eiskaltem Wasser übergossen. Die Dienstmädchen erlitten Höllenqualen, oft über Monate hinweg. Sie schrien vor Schmerzen. Doch Elisabeth machte weiter, selbst als ihre Opfer schon bewusstlos waren. Sie kam erst wieder zu Sinnen, als die Untergebenen tot vor ihr lagen. Dann wurde ihr Körper über die Badewanne gelegt und ihre Kehle durchgeschnitten. Das austretende Blut wurde in der Badewanne gesammelt und Elisabeth badete in dem Blut, um ihre ewige Jugendlichkeit zu bewahren. Lange blieben ihre fürchterlichen Taten unentdeckt. Brenzlig wurde es erst, als ihr Schwiegersohn sie mit seinen Jagdhunden auf der Burg besuchte. Die Vierbeiner spielten im Garten, als sie plötzlich anfingen, wie wild zu buddeln. Stolz brachten sie ihren Herrchen 3 Knochen.
Wobei mich das wundert, weil eigentlich, wenn so viele junge Mädchen verschwinden...
Ja, es waren menschliche Überreste. Wenige Tage später erfuhr König Matthias II. Von diesem Fund. Der ungarische Monarch leitete unverzüglich eine Untersuchung ein. Das Schwierige ist, sie war natürlich unheimlich reich. Sie hatte Macht. Mhm. Und dadurch blieb das alles so ein bisschen ungesehen. Er beauftragte seinen treuen Untergebenen Georg Turso, sich auf der Burg umzusehen. Nicht in seinen kühnsten Vorstellungen konnte sich der König vorstellen, was für ein Horror an diesem Ort passierte. Es war ein paar Tage nach Heiligabend im Jahr 1610, als Turso mit seinen Soldaten die Burg in der heutigen Slowakei erreichte. Die Truppe machte unfassbar grausige Funde. Überall entdeckten sie ermordete Frauen. Als sie die teuflische Gräfin in ihrer Folterkammer überraschten, war sie gerade dabei, eines ihrer Opfer ausbluten zu lassen und bei einem anderen Mädchen mit einem Handbohrer Löcher in den Körper zu bohren. Auf dem Boden lagen weitere halb verhungerte Mädchen. Ihre dünnen Körper waren von Gewalt gezeichnet. Bei einem Mädchen waren mehrere Finger verstümmelt, daneben lag ein Fleischklopfhammer. Bei einem weiteren wimmernden Mädchen steckte noch eine Handsäge im Schienbein, welches noch nicht ganz abgetrennt war. Heftig, oder?
Ja.
Nach der Enthüllung der schockierenden Verbrechen wurde Elisabeth Bedienstete befragt. Erst da kam die ganze entsetzliche Wahrheit ans Licht, teilweise sogar auch nur durch Folter. Mit falschen Versprechungen und Arbeit hatte Elisabeth die Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren auf die Burg gelockt. Deren Eltern redeten ihnen noch ein, welch große Ehre es sei, für so eine angesehene reiche Frau zu arbeiten. Die meisten von ihnen sahen ihre Kinder nie wieder. Im Laufe der Jahrzehnte soll die Blutgräfin rund 600 bis 650 Menschen bestialisch ermordet haben.
Unglaublich.
Damit hat sie sich bis heute einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Auch heftig, oder? Am Ende war es sogar ihre Familie selbst, die Elisabeth verhaften ließ. Über 300 Zeugen sagten beim Gerichtsprozess gegen sie aus. Die Verhörprotokolle existieren heute noch. Da ihre adligen Angehörigen hinterher waren, dass sie nicht zum Tode verurteilt wurde, damit die Besitztümer in der Familie bleiben, kam sie mit Hausarrest davon. Man sperrte sie in den Turm von Burg Schastischa. Dort wurde sie eingemauert und durch einen kleinen Spalt erhielt sie Essen und Trinken. Sie lebte nicht sehr glücklich, muss man sagen, bis zu ihrem Tod 1614. Sie wurde 54 Jahre alt. Ein Helfer, der damalige Hausmeister, war wohl vor allem für die Beseitigung der Leichen zuständig, wurde geköpft. Zwei Bedienstete erhalten eine grausame Strafe. Nachdem ihnen die Finger ausgerissen wurden, verbrennen sie auf dem Scheiterhaufen. Ob dies alles so passiert ist, wurde 100 Jahre nach ihrem Tod mehr und mehr angezweifelt. Sie sollte ausgeschaltet werden, weil der König immense Schulden bei der Gräfin hatte, welcher auch ihr Ankläger war. Andererseits sprechen die vielen Leichen und Zeugen schon für die Schuld von Elisabeth. Also ganz geklärt ist es nicht, aber es hört sich schon so an, dass sie das wirklich alles getan hat.
Das finde ich auch.
Eine krasse Gräfin, oder?
Ja, absolut.
Ja, Tanja, es war jetzt nur eine ganz andere Geschichte zu deiner, aber ich fand, die war auch ganz schön heftig.
Ja.
Und man kann diese Burg sogar heute noch besichtigen.
Echt?
Ja.
Oh.
Also wenn du mal in die Slowakei möchtest, dann ist es vielleicht mal eine Reise wert,
sich auch mal
die
Burg
anzugucken. Jedenfalls, sie lebt ja nicht mehr.
Ja.
Ja, Tanja, dann sind wir wieder am Ende der Folge. Das ging ja schnell heute. Wir sind dann wieder für euch da in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Crime Up Your Life.